SWR 2 Forum.
Vom Glück der Miesepeter, ein Hoch auf die schlechte Laune. Am Mikrofon ist Michael Riese. Die leere Kaffeedose am Morgen, der schlecht riechende Sitznachbar in der U-Bahn, ein Überraschungsbesuch der Schwiegermutter. Oft reicht ein kleiner Anlass und schon sinkt die Stimmung in den Keller. Dann hat sie einen im Griff, die schlechte Laune. Doch was banal und alltäglich scheint, gilt zunehmend als therapiebedürftiger Gemütszustand. Yoga, Glücksratgeber, Drogen, alles scheint recht beim Drang, um jeden Preis gut drauf zu sein. Dabei ist ein Leben ohne Missmut, Frust und Unzufriedenheit gar nicht erstrebenswert, schreibt die Journalistin Andrea Gerg in ihrem Buch Lob der schlechten Laune. Warum aber sind Stimmungstiefs so wichtig? Und wie ist man richtig schlecht drauf? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Frau Gerg, wenn Menschen schlechte Laune haben, dann gehen sie sich selbst und ihrem Umfeld auf die Nerven und die meisten fragen sich, wie komme ich möglichst schnell raus aus diesem unangenehmen Gefühlszustand? Niemand wünscht sich, mies drauf zu sein. Warum dann ein Lob der schlechten Laune?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, weil man das heute kaum noch sein darf, ohne dafür gleich kritisiert oder zumindest darauf angesprochen zu werden. Und ich mich einfach gefragt habe, warum es in der Kultur so unglaublich lustig ist, anderen dabei zuzusehen, wie sie schlecht gelaunt sind und warum wir uns im Alltag darüber ärgern. Und das wollte ich untersuchen, diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Vorgängen. Und ja, da ist ja erstaunlich viel Positives, was für die schlechte Laune spricht, dabei rausgekommen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass das eben einfach auch eine Art Ruhezone ist, die man sich da doch relativ umstandslos aufbaut. Vielleicht nicht gerade mit den kommunikativ elegantesten Mitteln, aber das steht ja auch einem nicht immer zur Verfügung. Und dass es sehr viel produktives Potenzial hat. Ich glaube, ohne schlechte Laune würde wenig entstehen, auch gerade in kreativen Bereichen. Es ist ja ein Irrglaube zu denken, dass Kreativsein immer Spaß machen muss oder Selbstverwirklichung nur mit Freude und Glück verbunden ist. Und ja, eben wenn man in die Literatur, in den Film, in die Musik schaut, dann würde ohne schlechte Laune, würde es da, glaube ich, ziemlich finster ausschauen.
Professor Dr. Wilhelm Schmid ist Philosoph und Autor. Seine Bücher über das Glück, die Liebe oder die Gelassenheit stehen regelmäßig ganz oben in den Bestsellerlisten. Herr Schmid, Sie gehen noch einen Schritt weiter als Frau Gerg und fordern ein Menschenrecht auf schlechte Laune.
Ja, wird ja wohl auch Zeit. Soll man ein Menschenrecht auf gute Laune propagieren? Meinetwegen ja. Aber das Leben braucht Spannung und die Menschen wollen ja auch ein spannendes Leben führen. Aber Spannung gibt es nur zwischen Gegensätzen, grundsätzlich. Deswegen gibt es im Leben Gegensätze. Deswegen wissen alle Paare, dass es leider zwischen ihnen Gegensätzen gibt, obwohl sie ursprünglich eins waren. Und zu diesen Gegensätzen gehört eben auch, es gibt nicht nur gute Laune, es gibt auch schlechte Laune.
Mein dritter Gast ist Dr. Arnold Retzer, Mediziner, Psychotherapeut und Autor. Er hat unter anderem ein Buch über miese Stimmung geschrieben. Herr Retzer, warum hat die schlechte Laune denn so einen schlechten Ruf?
Ja, Sie haben recht, schlechte Laune hat einen schlechten Ruf, hat eine schlechte Presse. Gute Laune, Spaß hat eine gute Presse. Wir leben in einem kulturellen Kontext, in dem es scheinbar so zu sein scheint, dass gut gelaunt zum guten Ton sozusagen dazugehört. Man kann verschiedene Gründe dafür annehmen. Ein ganz offensichtlicher Grund ist, dass jemand, der schlechte Laune hat oder traurig ist, einfach nicht mehr konsumiert. Das heißt ja auch Kauflust und sowas. Und der steht also sozusagen der Wertschöpfungskette nicht mehr zur Verfügung. Und der ist ausgeklinkt aus dem Konsum. Aber es gibt dafür auch eine Lösung, der kann ja wiederum zur Wertschöpfung ausgenutzt werden, indem ihm Handreichungen gemacht werden für gute Laune. Chemie, Coaching, Therapie, sodass auch da diese Kaufverweigerung, könnte man fast sagen, wieder genutzt werden kann.
Frau Gerg, wie sehen Sie das? Warum fällt es uns so schwer, die schlechte Laune zu akzeptieren?
Naja, das scheint heutzutage nicht mehr so ins Image zu passen. Also es ist ja auch so, dass wir die ganze Zeit sollen wir auf unsere Gesundheit achten und uns gut ernähren. Wir müssen Sport treiben und da immer zu gut zu uns sein und auf uns achten. Und eben, wir haben eine starke Selbstverantwortung für alles, was mit uns geschieht. Und das scheint inzwischen auch fürs Gemüt zuzutreffen. Das passt eben nicht in so eine Effizienzgesellschaft, dass Menschen auch mal solche Ausfälle haben. Denn die schlechte Laune hat ja was Unkontrollierbares. Die kommt ja so über einen. Oft weiß man selber gar nicht, warum. Und dementsprechend kann man sie auch schlecht erklären, sofort eben wieder in irgendwas anderes überführen, sondern die ist einfach mal da. Und Das ist, glaube ich, was gar nicht mehr so in unsere Zeit passt und was eben nicht zu diesen allzeit funktionierenden, immer effizient arbeitenden Menschen passt.
Ja, Frau Geck, Sie sagen, schlechte Laune kann man schlecht erklären. Lassen Sie uns trotzdem mal einen Versuch wagen, Herr Schmid. Das Problem, wenn man über schlechte Laune redet, ist, das ist ein recht schwammiger Begriff und jeder verbindet irgendetwas anderes damit.
Nö, das wissen wir eigentlich ganz gut. Wenn es schlechte Laune ist, häufig verbunden mit Ärger, manchmal auch mit Wut. Mit Wut auf sich selber, Wut auf andere, Wut auf die Verhältnisse, hat häufig einen unmittelbaren, konkreten Anlass. Und das bleibt doch relativ an der Oberfläche. So schnell wie die schlechte Laune kommt, so schnell verfliegt sie auch wieder. Insofern scheint es mir ganz deutlich zu sein, was da der Unterschied zu anderen Zuständen ist, wie unglücklich sein, das ungleich tiefer gräbt. Ich wollte noch was zu Herrn Retzer sagen. Ich widerspreche ihm ja ungern, aber wenn ich mich nicht täusche, greift der Konsum erst so richtig bei schlechter Laune. Also ich kenne Menschen, die gehen zum Friseur, wenn sie schlechte Laune haben. Und ich glaube fast, Shopping hat sehr viel mit schlechter Laune zu tun.
Der Frustkauf, der berühmte.
Der Frustkauf, ganz genau.
Ja, aber das sind ja schon die Therapiemöglichkeiten, in Anführungsstrichen, die für die schlechte Laune angeboten werden oder die dann genutzt werden. Es soll ja die schlechte Laune aus der Welt geschaffen werden und es soll dann wieder ein bisschen Spaß machen, wie Roberto Blanco ja in seinem Song uns auch anbietet.
Vor allem hilft das ja auch gar nicht, wenn man den Frustkauf mal nimmt. Wenn man im Modus der schlechten Laune sich irgendwas kauft, ist es ja meistens einer der Gegenstände oder eines der Teile, die man hinterher eigentlich gar nicht haben will. Das führt ja eben wieder nur zu neuem Frust.
Ich glaube auch nicht an solche Verschwörungen, dass da irgendwo jemand sitzt, der überlegt für uns, was wir machen sollen, bei welchen Zuständen, damit das System davon den optimalen Nutzen hat. Also, nein, dass wir bei schlechter Laune zum Konsum angetrieben werden.
Wir sind immer mit von der Partie. Also es gibt auch kein Diktat sozusagen der guten Laune, genau wie es kein Diktat gibt ohne die Kooperation derjenigen, die sich das diktieren lassen.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zur Definition der schlechten Laune zurückkommen. Frau Geck, eine Psychiaterin, mit der Sie für Ihr Buch gesprochen haben, die definiert schlechte Laune als eine Art Gefangensein in einer Unzufriedenheit ohne Lösungsansatz. Trifft es das?
Ja, vor allem hat sie halt noch gesagt, was ich sehr zutreffend fand, dass schlechte Laune immer ein Symptom ist. So wie wenn man Schmerzen hat, wenn einem was wehtut, dann ist auch die schlechte Laune vergleichbar als etwas, das hinweist, dass irgendwas anderes nicht stimmt. Und sobald es chronisch wird, also die Psychiater sagen, sobald etwas 2 Wochen anhält, soweit ist man inzwischen in den psychiatrischen Klassifizierungen, wenn es länger als 2 Wochen dauert, ist es definitiv keine schlechte Laune mehr. Aber davor ist es eben wie bei meinetwegen, man hat Kopfschmerzen, die gehen ja meist auch von alleine wieder weg und so ähnlich ist es eben auch mit der Laune. Sie weist auf was hin und meistens sorgen wir uns selber darum, dass es wieder verschwindet.
Die schlechte Laune weist nicht zwingend auf etwas hin. Die kommt, wenn wir zu lange gute Laune hatten, weil das Leben die Polarität einfordert und manchmal wissen wir selber nicht, warum wir jetzt schlechte Laune haben. Manchmal wissen wir das sehr gut. Ich habe manchmal schlechte Laune, kommt selten genug vor. Aber ich habe schlechte Laune, wenn ich zu lange keinen Sex hatte. Ne? Und häufig kommt die schlechte Laune, ich stehe morgens auf und merke, das ist nicht mein Tag. Und das hat keine bestimmten Gründe. Und aber das lasse ich dann auch einfach geschehen.
Herr Schmid, kann man nicht sagen, schlechte Laune hat immer mit unerfüllten Erwartungen zu tun. Sie blicken auf ihr Leben und denken, eigentlich sollte ich mehr Sex haben. Sie haben ihn aber nicht. Also wird eine Erwartung nicht erfüllt.
Ja, kann ja auch nicht ständig erfüllt werden. Es können nicht ständig alle unsere Erwartungen erfüllt werden. Und wenn wir wegen unerfüllter Erwartungen ständig schlechte Laune haben würden, da wäre unser Leben letzten Endes dann hinüber. Nee, die schlechte Laune, wenn ich ein Menschenrecht auf schlechte Laune einfordere, dann einfach, weil es ein Zustand ist, der sich selbst genügt, der ein Existenzrecht hat, genauso wie die gute Laune. Ich bin ja auch nicht derjenige, der sagt, wir sollten ständig schlechte Laune haben. Ich habe sie gar nicht so häufig. Ich wollte nur gerne für die Menschen eine Lanze brechen, die nun mal häufiger von schlechter Laune heimgesucht sind und dann den Nachstellungen von anderen Menschen ausgesetzt sind. Das finde ich nicht fair. Ich stelle ja auch nicht denen nach, die ständig mit Smileys rumrennen, obwohl mich das viel mehr ärgert als schlechte Laune. Man sieht das ja im Gesicht eines Menschen, dass dieses Smiley gar nicht echt ist, sondern dass die Mundwinkel hochgezogen werden. So trainiert man das ja auch in entsprechenden Seminaren. Zieh die Mundwinkel hoch.
Herr Retzer, die Definition der schlechten Laune, wie sieht das der Psychotherapeut?
Also schlechte Laune ist eigentlich ein zu erwartender affektiver Zustand eines lebendigen Menschen. Also insofern entsteht schlechte Laune ebenso natürlich wie Hunger, Durst, Angst und Schmerz. Wenn Sie also schlechte Laune haben, können Sie ziemlich sicher sein, dass Sie leben und dazu noch sicher sein, dass Sie normal sind. Also insofern braucht die schlechte Laune auch kein Recht, kein Menschenrecht, weil Recht muss ja sozusagen dort da sein, wo etwas nicht ist. Also mit der schlechten Laune ist so lange zu rechnen, solange man lebendig ist. Man kann natürlich auch etwas dafür tun. Sie haben das eben schon angedeutet, um schlechte Laune zu haben. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir bestimmte Sollvorstellungen haben. Also gerade war schon die Rede von Sollvorstellungen über Sex, aber das kann noch anderes sein. Und wir vergleichen dann unseren Ist-Zustand, wie wir jetzt sind. Und wenn wir dann eine Differenz zwischen dem Soll- und Ist-Zustand feststellen und den negativ bewerten, ist das Ergebnis möglicherweise schlechte Laune oder wir haben ein Problem. Aber auch das ist nichts Besonderes, sondern dann kommt es darauf an, was machen wir damit?
Ja, Frau Gerg, Sie haben schon darauf hingewiesen, es gibt dann so sprachliche Umschreibungen. Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden oder etwas drückt mir aufs Gemüt. In solchen Sprachbildern, da zeigt sich die Ursache für die eigene schlechte Laune, die ist einem oft selbst gar nicht so ganz klar.
Aber es sind schöne Metaphern, oder? Also ich fand es irgendwie ganz schön, dass das so fast schon blumig-körperliche Metaphern sind für die schlechte Laune.
Sind medizinisch natürlich äußerst problematisch. Ich habe noch nie eine Laus über eine Leber laufen sehen.
Ja, und dann gibt es auch Menschen, die kommen auch gar nicht mehr raus aus ihrem Stimmungstief. Die rennen mit einem mürrischen Gesichtsausdruck durch die Gegend, gehen bei jeder Kleinigkeit an die Decke und merken das dann oft gar nicht mehr.
Ja, das ist dann sicher schon so ein habituelles Persönlichkeitsmerkmal. Das ist, glaube ich, dann gar nicht mehr mit Laune hinlänglich erfasst, weil dann ist es ja schon wieder chronisch geworden. Außer man hat es eben in der Komödie, dass dann der mürrische Alte, der eben immer so schlecht gelaunt ist, der bestimmte Funktionen dann da auch erfüllt. Aber wenn man sich das als Zeitgenossen vorstellt, dann ist das, glaube ich, weniger lustig, wenn jemand so chronisch übellaunig ist.
Menschen können ihr Leben verfehlen und das liegt nicht immer nur an den Menschen. Ich meine Leben verfehlen im Sinne von die Möglichkeiten, die dieses Leben eigentlich hätte, zu verfehlen, nicht zu realisieren. Vielleicht teilweise aus eigenem Versäumnis, zum Teil aber, weil die Umstände so sind und der Mensch nicht zwingend etwas dafür kann. Und dann kann es sein, dass die schlechte Laune sich eingräbt und letzten Endes zu einem Unglücklichsein führt, das vielleicht auch nicht mehr zu therapieren ist oder wieder gut zu machen ist.
Das Leben verfehlen, indem man die Möglichkeiten des Lebens verfehlt, kann aber auch sein, dass man die Möglichkeiten überschätzt, die ein Leben bietet und dann ständig in dieser, wie ich eben sagte, Soll-Ist-Differenz lebt, die negativ bewertet. Also wir können nun einmal dadurch, dass wir Zeitmangelwesen sind, nicht alle Möglichkeiten eines Lebens ausschöpfen. Wenn wir dennoch die ganze Zeit ein Leben lang bei der Idee bleiben, wir könnten alle Möglichkeiten ausschöpfen, haben wir ebenso ein Leben verfehlt.
Das stimmt, das könnte vielleicht sogar eine Erklärung sein dafür, dass schlechte Laune und Unglücklichsein stärker um sich greift. Denn ich habe den Eindruck, es gab niemals eine Zeit, in der so viele Menschen so hohe Erwartungen an das Leben hatten. Kulminiert meistens in diesem unglückseligen Begriff Glück. Menschen stellen sich heute ein Maß an Glück vor für ihr Leben, wo ich selber langsam aber sicher unglücklich werde, weil ich habe mit vielen Menschen Umgang und ich merke, wie unglücklich Menschen das macht, wenn sie sich wahnsinnige Vorstellungen vom Glück machen, die ja nicht mehr eintreffen können, sodass sie notwendigerweise unglücklich werden. Wenn ich sehe, wie Menschen heute in Beziehungen reingehen, mit der ernsten Absicht, in der Beziehung glücklich werden zu wollen, hat man schon mal sowas Verrücktes gehört, in der Beziehung glücklich werden zu wollen, dazu sind Beziehungen nicht da.
Und noch schlimmer ist es, wenn man sich das Ziel setzt, den anderen glücklich machen zu wollen. Das sind ja auch beschränkte Möglichkeiten und dann unglücklich ist, weil man das Ziel nicht erreicht, den Partner glücklich zu machen.
Ja, Frau Gerg, das ist ja eine der unangenehmen Nebeneffekte von schlechter Laune, dass sie ganz schön lästig sein kann, auch für Zeitgenossen.
Absolut, das ist ja auch ein Riesenunterschied, ob ich selbst schlechte Laune habe. Das ist, finde ich persönlich, jetzt manchmal gar nicht so unangenehm, weil es eben, wie ich vorhin schon sagte, so eine Art Ruhe Zone um einen errichtet. Aber wenn andere schlechte Laune haben, ist es meistens nur lustig, wenn man das auf einer Leinwand oder in einem Roman oder in einer Komödie sieht, wenn einem das so direkt um die Ohren fliegt, sei das zu Hause am Frühstückstisch oder an der Kasse im Supermarkt oder sonst wo, schluckt man ja erst schon mal, da geht schon das Adrenalin hoch. Meistens ärgert man sich dann. Auch Charles Dickens sagte ja, nichts ist so ansteckend als schlechte Laune. Das nimmt man dann schon mit. Das fand ich auch eine interessante Diskrepanz, dass eben die Innenwahrnehmung, wenn man selber eben schlecht gelaunt ist und wenn andere einen ihre schlechte Laune um die Ohren hauen, schon sehr anders ist.
Das wäre vielleicht eine gute Idee, ja. Wenn schlechte Laune, sie vielleicht nicht zu sehr hervorzukehren. Aus dem einfachen Eigeninteresse, weil die kommt doppelt zurück. Es genügt ja schon die einfache schlechte Laune. Da stimme ich Ihnen zu, Frau Gerg. Das ist nicht immer restlos unangenehm, sondern ich kann mir ja sagen, gut, jetzt hattest du lange genug eine gute Zeit, jetzt ist auch mal wieder schlechte Laune angesagt. Und ich weiß auch ganz gut, wie ich aus der schlechten Laune wieder rauskomme. Nämlich indem ich sie so vertiefe, dass es mir selber zum Überdruss wird. Und wenn ich überdrüssig meiner schlechten Laune bin, dann wendet sie sich sozusagen von selbst wieder zur guten Laune.
Ich wollte noch sagen, meistens fängt man ja dann eben auch tatsächlich irgendwas an, weil einem irgendwann die eigene schlechte Laune wieder zu viel wird und dann beginnt man wieder irgendein Unternehmen, man fängt irgendein Projekt an oder erledigt doch endlich die Arbeit, wegen der man schlechte Laune bekommen hat, dann endlich mal weg, um das alles in den Griff zu kriegen. Also ich finde, sie ist schon irgendwie auch ein Motor, um Sachen in Angriff zu nehmen zum Beispiel oder um eben was sich auszudenken, um kreativ zu werden.
Oder einiges an Charme zu entwickeln, um irgendwann vielleicht doch wieder zum Sex zu kommen.
Und manchmal kommt sie völlig überraschend und grundlos und verschwindet auch wieder völlig überraschend und grundlos.
Absolut, ja, das finde ich auch. Dann ist sie eigentlich am spannendsten, weil dann hat sie ja eben, wenn sie gleich einen Grund hat, dann ist sie ja auch schnell entzaubert. Aber ich finde, wenn sie so seltsam diffus daherkommt, dann kann das ein spannender Zustand sein.
Aber manchmal verschwindet die schlechte Laune dann eben nicht mehr und wir kommen in einen Bereich, er wurde schon angesprochen, den Bereich der Depression, die ja als die neue Volkskrankheit gilt. Viele, die unter einer Depression leiden, klagen über allgemeine Lustlosigkeit und Gefühle von Traurigkeit. Herr Retzer, ab wann wird schlechte Laune denn krankhaft?
Ja, das kommt auf den neuesten Knicke der Psychiatrie drauf an, ab wann schlechte Laune krankhaft wird. Also seit Mai 2013, das ist der Stichtag, wird schlechte Laune krankhaft, wenn man, Frau Gerg hat das eben schon angesprochen, 2 Wochen über irgendeinen Verlust, das kann eine Person sein, eine Idee sein, länger als 2 Wochen trauert. Also vielleicht auch an unsere Hörer, sind Sie vorsichtig, wenn Sie länger als 2 Wochen trauern, einem Psychiater begegnen, Sie werden dann als depressiv diagnostiziert. Das war nicht immer so. Also in der letzten Ausgabe des amerikanischen diagnostischen Manuals, DSM, das global weltweit der Diagnosekatalog, der am weitesten verbreitet ist. Im Jahr 2000 hat man ihnen noch 6 Monate zugestanden an Trauer. In der Ausgabe 4 waren es noch 1 Monat und inzwischen sind wir seit Mai 2013 bei 14 Tagen. Also auch das könnte eine Antwort möglicherweise sein auf die eingangs gestellte Frage, warum schlechte Laune und Trauern so eine schlechte Presse hat. Die Psychiatrie ist mit beteiligt an dieser schlechten Presse.
Dahinter stecken die Interessen der pharmazeutischen Industrie, denn behandelt wird Depression in aller Regel mit Pharmazeutika und deswegen wird auch eine Volkskrankheit ausgerufen. Es gibt gar keine Volkskrankheit Depression. Depression gibt es sehr wohl, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie das heute für Deutschland allein genannt wird. 5, 6, 7, 8 Millionen Menschen, ja, ziemlich viele Menschen kennen Depressionen. Aber Depressionen sind noch lange nicht die Krankheit Depression.
Herr Schmidt, Sie sind also Verschwörungstheorien doch nicht so ganz abgeneigt.
In dem Fall nicht, wenn es um pharmazeutische Firmen geht.
Wenn es um richtige Verschwörung geht.
Herr Retzer, aber nochmal nachgefragt, ab wann bin ich denn zu oft mit dem falschen Fuß aufgestanden? Ab wann ist denn abseits aller medizinischen Regeln, würden Sie sagen, die schlechte Laune wirklich problematisch?
Ja, wie gesagt, da gibt es kein objektives Maß. Ich bin ja in der Berufsgruppe tätig, der Ärzte oder sowas, denen ja solche Unterscheidungskompetenz zugemutet wird, also die Unterscheidung zwischen normal und nicht normal. Und das wechselt. Es gibt unterschiedliche soziale Vereinbarungen. Ich habe eben darauf hingewiesen, ab wann so und so oft schlecht aufgestanden eine Depression ist und wann das nicht ist. Das wechselt sehr schnell. Es gibt in der Geschichte der Psychiatrie viele solche sozialen Vereinbarungen, die auch wieder in den Haufen geworfen wurden. Also in der ersten Ausgabe des diagnostischen DSM, das ich eben erwähnt habe, gab es eine ganz, ganz schwere Krankheit, an der weltweit Millionen von Menschen gelitten haben, Homosexualität. Erst im Jahre 1970 wurde diese Diagnose aus dem DSM gestrichen und sozusagen über Nacht waren Millionen von Menschen, die an dieser schweren Krankheit litten, plötzlich geheilt. Wir kommen also nicht umhin, wenn wir über normal, unnormal sprechen, über die Kriterien zu sprechen. Und diese Kriterien liegen nicht in den Phänomenen, sondern liegen in Vereinbarungen, die natürlich ihre Gründe haben. Herr Schmid hat darauf hingewiesen. Insofern müssten wir über die Vereinbarungen sprechen.
Vom Glück der Miesepeter, ein Hoch auf die schlechte Laune, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Frau Gerg, schlechte Laune kann einen ungeahnten Zauber entfalten, schreiben Sie in Ihrem Buch. In ihr stecke ein kreatives Potenzial. Diese Schaffenskraft der schlechten Laune, wo zeigt die sich?
Naja, Sie brauchen nur mal an den Film denken, das ist ja schon lange ein eigenes Genre, geradezu Komödien mit schlecht gelaunten Männern, ob man an Jack Nicholson und Walter Matthau in Ein seltsames Paar denkt oder so Fernsehklassiker wie Ekel Alfred oder Dr. House, das war ja auch eine der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Da geht es immer um Männer vor allem, es gibt aber inzwischen gab es auch einen Film letztes Jahr mit einer Frau, mit Shirley MacLaine, zu guter Letzt, da war sie so eine mürrische Alte, die dann auch so irgendwie durch eine junge Frau aus ihrer Kriegsgrämigkeit da rausgerissen wurde und natürlich hatte sie ein gutes Herz, war wahnsinnig innovativ und kreativ auch und ich fand es ganz interessant, dass diese Art von Filme eben auch so, ja, so Wohlfühlkino oder eben auch so Straßenfeger für die ganze Familie waren, wenn man an Ekel Alfred und solche Geschichten denkt. Also das ist unglaublich lustig, anderen bei der schlechten Laune zuzusehen, wenn das in eine ästhetische Form gebracht ist, also wenn damit gespielt wird, wenn mit der Sprache gespielt wird, wenn geschimpft wird, dann hat es einen hohen Unterhaltungswert.
Schlechte Laune ist häufig eine Ausdrucksform von Unzufriedenheit oder wie Herr Retzer das sehr nüchtern formuliert, von Soll-Ist-Diskrepanz. Also ich wäre zufrieden, wenn mir, ich schreibe ja Bücher, wenn mir diese Seite, an der ich heute arbeite, gelungen wäre. Aber in aller Regel gelingt sie nicht. Also bin ich unzufrieden über diesen Zustand und das äußert sich dann sehr häufig in schlechter Laune. Aber das ist der Normalzustand des kreativen und produktiven Menschen. Wer das nicht glaubt, der möge sich Künstlerbiografien zur Hand nehmen, welche auch immer, Vincent van Gogh oder Michelangelo oder wer auch immer, oder vielleicht auch weniger bekannte Namen oder vielleicht selber Künstler auch kennen. Keine Kunst ist jemals aus der Fülle der Zufriedenheit daraus geschaffen worden, möchte ich mal behaupten.
Ja, da gibt's ja auch direkt, ich hatte einen Künstler gefunden, den Christoph Niemann, das ist ein sehr bekannter Illustrator, der auch das zum Thema verschiedener Illustrationen gemacht hat, dass er über seine eigene schlechte Laune beim Zeichnen und bei der Arbeit, wo er sagt, ja, ich habe hier einen Beruf, um den mich viele Leute beneiden, trotzdem verbringe ich 90% der Zeit damit, unzufrieden, schlecht gelaunt am Schreibtisch zu sitzen. Woran liegt das eigentlich? Und er hat es sehr, sehr schön thematisiert, dass man ohne diesen Preis dafür zu bezahlen, auch einfach die gute Laune, die man am Ende hat, wenn einem doch vielleicht was gelungen ist, wenn man es abgeschlossen hat und noch nicht dabei ist zu erkennen, was wieder alles nicht funktioniert hat und sich in die nächste schlechte Laune zu stürzen, dass man da doch dann so eine Art Belohnung dafür bekommt, die einfach viel besser ist als normale gute Laune. Also man hat, finde ich, in der künstlerischen Arbeit auch einfach mit sehr extremen Gefühlen zu tun und die schlechte Laune gehört, glaube ich, notwendig dazu.
Also das ist meiner Ansicht nach, ich stimme Ihnen vollkommen zu, aber es ist meiner Ansicht nach nur die halbe Geschichte. Wenn es so ist, dass schlechte Laune eine negativ bewertete Soll-Ist-Differenz ist, dann ist es üblicherweise so, dass wir die loswerden wollen und alle Anstrengungen werden unternommen, den Ist-Zustand auf den Soll-Zustand sozusagen hochzufahren. Und das haben Sie eben beschrieben. Das sind sozusagen die Motive, die Antriebe für einen Künstler, ein Kunstwerk herzustellen. Nun leider kann es sein, dass alle Anstrengungen, den Istwert auf den Sollwert hochzufahren, dies nicht erreichen. Ja? Und dann stellt sich etwas ein, was wir heute Burnout nennen. Und die Lösung des Burnout ist nicht unbedingt, dass wir weitere Anstrengungen unternehmen, sondern es gibt eine zweite Möglichkeit, Probleme oder schlechte Laune zu lösen. Das ist eine Sollwertveränderung oder eine Einstellungsänderung, also den Sollwert in Frage zu stellen, die Vorstellung, die wir haben, was unser Leben sein soll, zu verändern. Ich habe dafür den Begriff in meinen Büchern der resignativen Reife erfunden. Also es gibt zwei Möglichkeiten, Probleme zu lösen. Ich glaube, dass die Situation heute ist hauptsächlich die, dass Ist-Werte auf Soll-Werte angepasst werden sollen. Mit welchen Mitteln auch immer, mit Chemie, mit Psychopharmaka, mit Coaching, mit Therapie und Ähnlichem.
Frau Gerg, jemand, der diese resignative Reife offenbar nicht hatte, das war der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard. Der war bekannt für seine Beleidigungstiraden, seine Schimpforgien auf seinen Verleger, auf seine Heimat Österreich, auf Wien. Das gilt auch die Figuren in seinen Romanen. Ist Thomas Bernhard ein Beispiel dafür, wie man aus schlechter Laune Kunst macht?
Sicher ist er das einerseits ja, denn er hat es wirklich als Gesamtkunstwerk quasi betrieben, die schlechte Laune eben in Kunst zu überführen. Aber das glaube ich auch, Thomas Bernhard auch seinen Spaß dabei hatte, denn das ist natürlich auch eine Rolle, mit der ein Künstler spielen kann. Und offenbar hatte Thomas Bernhard sie irgendwann eingenommen, hat gemerkt, dass sie ihm auch vielleicht gewisse Vorteile verschafft, nämlich sich zum Beispiel lästige Journalisten vom Hals zu halten und Ähnliches, könnte ich mir vorstellen. Er war ja irgendwie gerne zurückgezogen. Also ich weiß nicht, ob man daraus wirklich, wenn ein Künstler diesen Habitus einnimmt, daraus wirklich Rückschlüsse auf seinen Gemütszustand ziehen muss oder kann. Dass er das in seinen Werken virtuos verarbeitet hat mit großer Selbstironie und hohem Unterhaltungswert, das steht außer Frage. Aber was das für Rückschlüsse auf ihn als Person erlaubt, bin ich mir nicht so sicher.
Diese instrumentelle Handhabung der schlechten Laune, die zu thematisieren, das lohnt sich. An Thomas Bernhard lässt sich das gut studieren. Aber wir selber sind, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür. Wenn wir mal das Bedürfnis haben, uns zurückzuziehen, Sie, Frau Gerg, haben das vorhin mal als Ruhezone genannt. Es gibt keine bessere Methode, um sich herum Raum zu gewinnen und Ruhe zu haben, als schlechte Laune zu produzieren. Da eilen die Menschen nicht dabei und wollen daran teilhaben, wie das vielleicht bei der guten Laune passieren kann. Alle fliehen.
Und sie fragen auch nicht so viel nach. Also das ist ja doch auch was, wo man sich wirklich buchstäblich Ruhe verschafft, weil man keine Verständnis
hat. Und würden sie nachfragen, würden wir nicht darauf antworten.
So ist es.
Oder ausweichend oder patzig oder wie auch immer.
Sehr effizient als Kommunikationsmittel.
Herr Retzer, das wäre die schlechte Laune als eine Art soziale Notbremse.
Ja, zumindest kann sie diese Effekte haben. Ja, das ist ja auch nichts Neues. Also die Melancholie, also ist ja, wenn man so will, auch, und so wird es zumindest beschrieben in der Romantik, eine Möglichkeit des Innehaltens, des sich Ausklinkens aus dem Betrieb, die Genies in der Romantik sozusagen für sich beanspruchen konnten.
Aber Melancholie geht schon unendlich viel tiefer, buchstäblich unendlich. Die hatten einen metaphysischen Raum unter sich, hinter sich, in sich. Das hat die schlechte Laune nicht. Da ist die schlechte Laune ein Oberflächenphänomen und ein sehr kurzzeitiges Phänomen im Vergleich.
Ein Oberflächenphänomen, dem Sie, Frau Gerg, aber eine große Bedeutung beimessen. Zumindest werfen Sie die Frage auf in Ihrem Buch, ob nämlich die Philosophie als das Nachdenken über die letzten Dinge quasi beginnt mit einem mürrischen Blick auf die Welt. Herr Schmid, wie sehen Sie das? Es ist ja Ihre Profession, schlechte Laune quasi als Ursprung der Philosophie.
Nee, nicht bei mir jedenfalls. Nee, Ursprung der Philosophie seit alters her im Staunen gesehen worden. Und das bemerke ich bei mir auch von klein auf bis heute, das Staunen über die Phänomene und was es alles gibt und ins Große zu gehen, ins Kleinste zu gehen und immer wieder zu bemerken, wie unendlich die Zusammenhänge sind, in denen wir leben. Aber wenn ich schlechte Laune habe, habe ich keinen Sinn dafür. Dann sind mir die Zusammenhänge egal. Ist mir wurscht, Sinn oder Nichtsinn. Es geht mir jetzt nicht gut und fertig.
Ich habe ja auch mit Ihrem Kollegen Konrad Paul Liesmann in Wien gesprochen und der wiederum sagte, weil ich hatte mir eben die Frage gestellt, wenn man schon von den zermürbenden Alltagsfragen, mit denen man sich jeden Tag unausweichlich beschäftigen muss, wie was ziehe ich an, wie kämme ich mich, gehe ich jetzt aus dem Haus oder doch erst später, das kann einem ja auch schlechte Laune bereiten, dieses, dass man sich nicht entscheiden kann, dass man Dinge hinterfragt. Und ich kam so ein bisschen auf die Idee, ob eben nicht Philosophen, die ständig alles in Zweifel ziehen müssen oder wollen und den Status quo natürlich nicht einfach so hinnehmen, sondern hinterfragen, ob das nicht auch eine gewisse Instabilität und Launenhaftigkeit erzeugen kann. Und er meinte schon, dass man das natürlich in gewisser Weise auch als dieses Zweifeln und Hadern und Dinge hinterfragen auch als eine Form von Übellaunigkeit sehen kann.
Wer sich freut, denkt nicht, so hat es Liesmann
so hat der
aphoristisch
Liesmann das, genau,
zusammengefasst.
Aber Frau Gerg, da nennen Sie gerade einen ganz wichtigen Punkt. Fällt mir jetzt erst auf, wo Sie ihn nennen. Und das ist ein modernes Phänomen und ein moderner Grund für schlechte Laune, dass sich nicht entscheiden können zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Das kenne ich sehr gut und ich bin sicher, das kennen sehr viele sehr gut. Sagen wir mal, an einem einzigen Abend gibt's für unser einen 4, 5, 6 reizvolle Möglichkeiten, wie wir den Abend verbringen können. Wir können natürlich alle Möglichkeiten realisieren, Fernseh gucken, Freunde besuchen, ins Kino gehen, alles an einem einzigen Abend. Das wird unerfreulich sein, also werden wir uns entscheiden. Und wie immer wir uns entscheiden, werden wir schlechte Laune haben, weil es war die falsche Entscheidung. Alles andere wäre richtiger gewesen. Oder wir können uns überhaupt nicht entscheiden und letzten Endes bleiben wir sinnlos auf dem Sofa sitzen. Das macht schlechte Laune, ja.
Was ist da der lebenskünstlerische oder lebenskunstvolle Ausweg?
Das ist ganz einfach. Eine Entscheidung treffen.
Zum Beispiel
im Zweifelsfall eine willkürliche.
Und nicht mehr hinterfragen.
Zum Beispiel die Entscheidung, sich nicht zu entscheiden.
Ja, das mache ich selten. Ich entscheide sehr frohgemut.
Die Problematik, die sie eben beschrieben hat, hat zur Voraussetzung die Vorstellung, man müsste sich entscheiden. Und dazu noch verstärkt, man müsste sich für das Richtige entscheiden. Und wenn man sich dann für eine Entscheidung entschieden hat, wird das beobachtet, wofür man sich nicht entschieden hat. Und man kann diese Entscheidung sozusagen gar nicht leben. Deshalb sage ich, man kann sich auch entscheiden, sich nicht zu entscheiden. Und viele Dinge im Leben passieren auf eine nicht ungute Art und Weise dadurch, dass wir uns nicht entscheiden. Wir haben ja eine Vorstellung von unserer Biografie, weil uns das gesagt wird, wir sind die Autoren unserer Biografie, wir haben unsere Biografie in der Hand, weil wir Ich-AGs sind, dass wir unsere Biografie versuchen so zu erzählen, als wäre das eine Aneinanderreihung von Entscheidungen. Wenn man sich aber Biografien genauer anschaut, sind die wichtigsten Weggabelungen eigentlich Dinge, die einem widerfahren sind. Und insofern möchte ich diesen Druck der richtigen Entscheidung, den möchte ich ein bisschen abmildern.
Also eine Nichtentscheidung ist selbstverständlich auch eine Entscheidung, so denn daraus resultiert etwas. Schon beim einzelnen Abend gilt das so, wenn Sie sich für nichts entscheiden, dann hocken Sie eben auf dem Sofa. Dafür haben Sie sich dann entschieden, aufgrund der Nichtentscheidung. Ich entscheide lieber und bin mit mir übereingekommen, nachdem ich das Ganze geglaubt habe zu durchschauen, was dieses Spiel ist, nämlich dass es immer so kommt, dass die Entscheidung letzten Endes bereut wird. Das setze ich voraus, damit lebe ich, das akzeptiere ich und damit fahre ich relativ gut.
Vom Glück der Miesepeter, ein Hoch auf die schlechte Laune, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Herr Schmid, Sie haben das vorhin schon angesprochen. Unsere Zeit ist geprägt durch enorme Erwartungshaltungen, die wir an uns selbst und an andere haben. War es früher einfacher, schlecht drauf zu sein?
Ich glaube, darüber haben sich Menschen in früherer Zeit keine Gedanken gemacht. Sollten sie sich darüber Gedanken gemacht haben, haben sie darüber nicht viel gesprochen. Sie haben nicht sehr viel darüber gesprochen, weil sie waren sehr beschäftigt damit, zu überleben und einigermaßen durchs Leben zu kommen. Wenn ich meine eigenen Eltern anschaue, die schon gestorben sind, die habe ich jedenfalls so wahrgenommen. Die hatten 6 Kinder und die waren voll beschäftigt, 24 Stunden am Tag diese Kinder durchzukriegen. Und hätten sie vielleicht sowas gehabt wie schlechte Laune oder gute Laune, dann war das keine Zeit, in der man darüber gesprochen hat. Diese Geschwätzigkeit, möchte ich mal behaupten, die hat sich in dieser Lücke eingenistet, dass wir nicht mehr ums Überleben kämpfen müssen. Jedenfalls bis auf Weiteres.
Also wenn man den geschichtlichen Blick etwas weiter richtet, dann kann man, glaube ich, mit einigem Recht feststellen, dass schlechte Laune, Traurigkeit auch in früheren Zeiten schon eine schlechte Presse hatte. Im Mittelalter wurde Traurigkeit lange Zeit als Sünde gegen Gott empfunden, weil wenn man in der Gnade Gottes oder im Glauben an Gott steht, dann ist das eigentlich die richtige Prophylaxe gegen schlechte Laune. Wenn man sich dann noch als schlecht gelaunter vielleicht sogar suizidiert hat, dann wurde man nicht auf dem Kirchhof, sondern irgendwelchen Wegkreuzungen verscharrt. Das ist jetzt nicht mehr natürlich der Fall. Also sozusagen, jetzt gibt es Sünde ohne Gott. Wenn man früher gesund gebetet wurde, wird man nun gesund therapiert. Also die Bewertung, die negative Bewertung der schlechten Laune gab es früher auch noch.
Kommt ganz darauf an, von welchem Christentum wir sprechen. Im Pietismus, im pietistischen Christentum, das nicht gerade unbedeutend war, war es geradezu sanktioniert, positiv drauf zu sein, gute Laune zu haben, eventuell sogar sich zu freuen und zu lachen. Also, da gibt es auch die andere Seite.
Frau Gerg, wenn wir mal auf den Buchmarkt schauen, Freude auf Abruf, von der Kunst, das Glück in sich zu entdecken. Dancing on Sunshine, 52 kleine Dinge, die dich das Glück spüren lassen. Für ein Leben in Fülle, so werden sie ihr eigener Glücksmanager. Die Suche nach dem Glück, die treibt uns heute um, oder?
Ja, unglaublich. Also ich weiß gar nicht, was die Leute sich davon versprechen.
Aber grausam.
Offenbar verkauft sich dieses Zeug famos, auf jeden Fall besser als Bücher über schlechte Laune.
Ja, aber Herr Schmid, hilft dieses Zeug?
Nee, es macht die Menschen unglücklich. Das ist die Realität. Ich bemerke es doch so viele Male und das macht mich wiederum unglücklich. Ich möchte nicht, dass die Menschen ins Unglück rennen, weil sie dem Glück hinterherrennen. Lasst das Glück Glück sein und lebt euer Leben, möchte ich den Menschen zurufen.
Na, vor allem, was ja erstaunlich daran ist, ist, dass so wenig Selbstvertrauen daraus spricht, wenn die Leute eben das Glück, was wir uns ja alle hin und wieder mal wünschen, was uns ja auch ohnehin, wenn man in einigermaßen normal alles Leben führt, auch hin und wieder zuteil wird. Das stellt sich ja ohnehin ein. Und man braucht ja keinen Ratgeber dafür, um das Glück zu finden. Warum lässt man nicht einfach mal das Leben passieren und vertraut darauf, dass einem schon hin und wieder sowas begegnet?
Herr Retzer, wenn Leute sagen, ich bekämpfe meine schlechte Laune mit positivem Denken, ich lese Glücksratgeber, um zu lernen, wie ich aus einem Stimmungstief wieder rauskomme, ich besuche Lachseminare, damit es mir besser geht, was ist daran verwerflich?
Überhaupt nichts. Wenn es erfolgreich wäre, wäre das wunderbar. Nur ist es leider nicht erfolgreich, weil das Glück etwas ist, was sich nicht erzwingen lässt. Das wurde jetzt schon öfter gesagt. Genau wie das Unglück oder die schlechte Laune sich nicht erzwingen lässt, sondern sie stellt sich ein. Aber wir haben, wenn man so will, einen Rechtsanspruch auf das Glück. Der ist schwarz auf weiß in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung festgehalten. Und es gibt in vielen Dingen gibt es eine Entwicklung, wenn es ein Recht auf etwas gibt, ist das nach einer gewissen Zeit zur Pflicht geworden.
Es gibt keinen Rechtsanspruch auf das Glück. Das steht auch nicht in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.
Es gibt das Recht auf dem Streben nach dem Glück.
Ja. Nur das ist witzlos. Ja. Streben können sie nach allem. Ja, aber ein Recht auf Glück, das wäre ja wunderbar. Das könnte ich mir sehr reizvoll vorstellen. Wenn ich nochmal darauf zurückkommen darf, ab und zu ist es zu wenig Sex. Ein Rechtsanspruch auf Glück, wenn Sex zu meinem Glück gehört, könnte ich das ja beim Staat einklagen. Das wäre doch reizvoll.
Naja, also
wer soll das dann erfüllen?
Das wäre dann interessant, wie das erfüllt werden würde, durch welche Institution. Also es ist völlig sinnlos, ein Recht auf Glück. Aber sehr viele Menschen, da hat Herr Retzer völlig recht, sehr viele Menschen verstehen das heute so.
Aber das ist das Entscheidende. Entscheidend ist nicht, was steht, sondern der Kommunikation entsteht die Information im Ohr des Hörers. Und wenn man nun für sich den Anspruch annimmt, man hat das Recht auf das Glück, also muss man es tun, man geht in eine Buchhandlung, man ist umzingelt von diesen Glücksratgebern, die Sie eben zitiert haben. Und dann geht man nach Hause, man versucht es sozusagen herzustellen und hat man es wieder nicht ganz geschafft, weil man die falsche Übung gemacht hat oder wie auch immer. Jetzt ist man nicht nur nicht glücklich, entsprechend des eigenen Anspruchs, sondern man ist auch noch schuld daran, dass man nicht glücklich ist, weil man hat die Vorstellung, man habe es in der Hand ja angenommen.
In maßvoller Weise gibt es sehr wohl die Möglichkeit, hier und da glücklich zu sein. Wenn die Ratgeber dieses Maß beachten würden, dann wären sie ja sinnvoll. Also maßvoll heißt, wenn ich mich gut dabei fühle, mit einem Freund einen tollen Abend zu verbringen, das lässt sich leicht arrangieren.
Aber dafür brauche ich doch keinen Glücksratgeber.
Wenn ich glücklich, ja, manche Leute heute schon, so ist das moderne Leben. Mhm. Selbstverständlichkeiten,
woher kommt das?
Selbstverständlichkeiten verstehen sich nicht mehr von selbst.
Ja.
Alle Selbstverständlichkeiten sind im Zuge moderner Befreiungen ausgehebelt worden. Das ist die Rolle der Ratgeber, da Menschen auf Ideen zu bringen. Aber Menschen könnten sich ja selber denken, das, was mir in diesen Ratgebern über das Glück geboten wird, das hat einen solchen Umfang, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Das würde ich mir wünschen.
Jetzt kann man sich es ja vielleicht leisten, privat ein miesgelaunter Grantler zu sein. Frau Gerg, dann gibt es aber noch den Bereich des Berufslebens und da gilt das für viele nicht. Stichwort schöne neue Servicewelt.
Ja, ich habe selbst nach dem Studium musste ich ein Jahr in der Serviceindustrie am Flughafen in Frankfurt arbeiten und habe da auch die Erfahrung gemacht, dass man extrem mit schlechter Laune zu tun hat und einem das wirklich täglich um die Ohren fliegt. Damals war das aber irgendwie scheinbar noch normaler. Das ist ja jetzt schon 20 Jahre her.
Sie meinen die schlechte Laune der Kunden?
Die schlechte Laune der Kunden, dass es Menschen gibt, die das ungefiltert abkriegen und irgendwie dann am Feierabend sehen müssen, wie sie damit zurechtkommen. Und ich hatte mich dann gefragt, wie das heutzutage ist in diesen glücksfixierten Zeiten, ob die jetzt alle tolle Schulungen kriegen und da wunderbar darauf vorbereitet werden, wie man eben mit so viel Übellaunigkeit und Stress, den eben so Passagiere haben, fertig werden. Und das Lustige war, dass bei dieser Fluggesellschaft mir dann einfach gesagt wurde, ja, dazu könnte man nichts sagen, weil man hätte keine schlecht gelaunten Passagiere. Und das fand ich doch sehr erstaunlich, dass heutzutage offenbar nicht mal mehr nur die, die Geld dafür kriegen, in so einer Serviceindustrie zu arbeiten, immer gut gelaunt sein müssen, sondern auch die, die das Geld bezahlen, die dürfen auch keine schlechte Laune mehr haben. Zumindest wird so getan, als ob man, sobald man mit irgend so einer Firma zu tun hat, dann eben im Paradies ist. Das fand ich sehr seltsam und habe mich dann in der Luxushotellerie umgeschaut und da war man irgendwie etwas offener und natürlich kriegen die Leute da Seminare und werden darauf vorbereitet, wie man eben mit betuchten Menschen, die sich schlecht benehmen, umgeht. Aber ich glaube, die nehmen das dann doch auch zum Teil mit nach Hause, die Leute.
Ja, das ist ja die Frage, wie halten das die Leute aus, ständig zu lächeln und ständig professionell gut gelaunt sein zu müssen?
Naja, das ist eben auch ein Spiel, ein Rollenspiel, das zumindest kriegen die beigebracht, dass sie das nicht persönlich nehmen sollen. Es gibt da Surface Acting und Deep Acting Praktiken, also dass man es eben an der Oberfläche abfertigt. Was ich aber am interessantesten fand, dass diese Leute, die da arbeiten, eigentlich das Gegenteil dessen machen, was man instinktiv im Alltag macht. Wenn jetzt mein Mann mich anpflaumt und schlecht gelaunt ist, dann gehe ich eben, wie wir schon vorhin sagten, geht man ja automatisch zurück und lässt den anderen mal in Ruhe und die gehen dann direkt auf den anderen zu und sagen, ja, wie können wir ihnen denn helfen? Was würde ihnen eine Freude machen? Wie können wir ihren Ärger quasi umwandeln? Und das habe ich gedacht, sollte man vielleicht im Privaten auch mal ausprobieren. Wer weiß, was dann passiert.
Herr Retzer, was sagt der Psychotherapeut dazu?
Also ich würde gerne es ein bisschen erweitern. Das hat ja im weitesten Sinne etwas damit zu tun, nicht nur mit der Denunziation schlechter Gefühle, sondern auch mit der Enteignung schlechter Gefühle. Also die dürfen nicht nur nicht sein, die werden übersehen, überhört. Und in der Psychiatrie gibt es so seit etwa 1970 einen Begriff, der heißt Alexithymie. Damit ist gemeint die Unfähigkeit, eigene Gefühle zu lesen. Die Folge ist das Gefühl der Gefühllosigkeit, eines der zentralen Symptome, die als Depression auch gefasst werden.
Aber Frau Gerg, auf der anderen Seite, wenn ich mich in meinem Job unwohl fühle und schon beim Gedanken an die Arbeit schlechte Laune kriege, dann stellt sich doch die Frage, warum gehe ich da überhaupt noch hin? Also die Frage ist doch, steckt in der schlechten Laune nicht auch ein widerständiges, ein revolutionäres Potenzial?
Ja, das wäre schön, wenn das so ist. Also sie hat zumindest was Kritikfähiges, glaube ich. Das muss natürlich nicht immer so sein. Laune kann eben auch, wie wir am Anfang schon gesagt haben, einfach kommen und wieder vergehen und hat gar nichts ausgelöst oder nichts verändert. Aber sie hat schon, finde ich, so ein anarchisches und kritisches Potenzial, was sich zuweilen entfalten kann. Und wenn man nochmal dran denkt, dass die Psychiaterin, mit der ich gesprochen habe, das als Symptom bezeichnet hat, dann sollte man, wenn man jeden Tag schlechte Laune kriegt, sobald man auf die Arbeit geht, dann doch vielleicht was ändern oder mal drüber nachdenken, wofür dieses Symptom steht. versteht, was es einem sagen will, da macht man bestimmt nichts falsch, wenn man dem nachgeht.
Ich würde mir prinzipiell zustimmen. Sie hat die Möglichkeit, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Zum Beispiel mit der einfachen Frage, die Sie eben gestellt haben, will ich etwas oder will ich etwas nicht? Sie hat die Chance, Sollwerte, das heißt meine Beteiligung an der Entstehung von Problemen oder schlechte Laune zu reflektieren und möglicherweise Veränderungen anzustellen.
Vom Glück der Miesepeter, ein Hoch auf die schlechte Laune. Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Psychotherapeuten Dr. Arnold Retzer, dem Philosophen Professor Dr. Wilhelm Schmid und bei Andrea Gerg. Ihr Buch Lob der schlechten Laune ist im Verlag Kein und Aber erschienen und kostet 24 Euro. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.